Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 25. August. Heute geht's bei uns um Folgendes: Zensur, Auftrittsverbote und Gefängnisstrafen, bedrängte Gegen- und Protestkultur in Russland.
Es gab halt die ganze Zeit immer noch Spielräume, wo die Leute geguckt haben, was kann ich mich noch trauen, ich probiere es mal aus. Und manchmal wurden dann Sachen verboten, manchmal hat es Leute getroffen, die in Haft mussten, aber es war trotzdem immer noch ziemlich viel möglich. Und das würde ich jetzt sagen, ist nicht mehr so.
Und kann sich der rechtsextreme Jair Bolsonaro an der Spitze Brasiliens halten?
Rund 25% der Bevölkerung steht weiterhin auf der Seite von Bolsonaro. Da muss man sagen, wir stehen nicht trotz der ganzen Provokationen und Ausfällen auf der Seite von Bolsonaro, sondern gerade wegen dieser zum Teil schon faschistoiden oder menschenverachtenden Politik.
Am 2. Oktober finden in Brasilien Präsidentschaftswahlen statt. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Carol Göcki.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Die Stadt Biel will sich am Cannabis-Pilotversuch der Universität Bern beteiligen. Das berichtet unter anderem die Zeitung Der Bund. Der Bieler Gemeinderat hat dafür eine Leistungsvereinbarung über 80.000 Franken genehmigt. Ziel des Pilotversuchs ist es, die Auswirkungen eines regulierten Cannabisverkaufs in Apotheken zu untersuchen. Wann der Versuch beginnt, ist noch unklar. Die Stimmbevölkerung wird nicht vor März 2023 über die Kampfjet-Initiative abstimmen können. Das bedeutet, dass keine Abstimmung vor Vertragsschluss möglich ist. Dies teilt gestern der Bundesrat mit. Er werde die Botschaft zur Initiative dem Parlament bis zur Wintersession zwar überweisen, zeitlich reicht das aber nicht, um vor Abschluss der Kaufverträge für die F-35-Jets darüber abzustimmen. Das Initiativkomitee nennt dies einen großen Affront. Die Initiative verlangt, dass der Bund keine Kampfflugzeuge des Typs F-35 beschafft. Wir haben im Rabe Info letzte Woche darüber berichtet. Der Vaterschaftsurlaub wird von einer Mehrheit der Väter bezogen. Das zeigt die erste offizielle statistische Auswertung des Bundesamts für Sozialversicherungen. Laut dem Bericht haben 70% der Väter eines Neugeborenen den Urlaub bezogen. Die Zahlen beziehen sich auf Geburten von Januar bis März 2021. Die Statistik zeigt zudem, dass Väter die 2 Wochen Vaterschaftsurlaub oft nicht am Stück beziehen. Die Väter haben auch die Möglichkeit, die Tage einzeln zu beziehen, was rund ein Drittel tat. Insgesamt schätzt das Bundesamt die Entschädigungen für den Vaterschaftsurlaub auf 153 Millionen Franken. US-Präsident Joe Biden erlässt Schulden auf Studiendarlehen. Das berichtet unter anderem SRF News. Bis zu 20.000 Dollar Studiendarlehen erlässt Biden mehreren Millionen Studierenden. Damit löst der Präsident ein Wahlversprechen ein. Nach Angaben der Regierung könnten rund 43 Millionen AmerikanerInnen von diesem Schuldenerlass profitieren. Damit zum Wetter. Morgen Freitag ziehen Wolken auf, das Thermometer zeigt 16 bis 24 Grad. Am Wochenende gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen liegen zwischen 15 bis 24 Grad.
Rabe Info.
Bis zu 15 Jahre Haft riskieren alle RussInnen, die die sogenannte Militäroperation in der Ukraine kritisieren. Die zunehmende Repression in Russland bringt auch die Gegen- und Protestkultur in Bedrängnis. Schon vor dem Krieg folgten auf Regime- und systemkritische Aussagen, Songs und Kunstwerke oft Zensur, Auftrittsverbote oder gar Gefängnisstrafen. Man denke an die Band Pussy Riot. Seit Kriegsbeginn im Februar ist alles noch viel schlimmer geworden. Viele MusikerInnen und KünstlerInnen haben das Land inzwischen verlassen. Ein Beitrag von Wilmar Rall in Zusammenarbeit mit Radio Blau in Leipzig.
Слезы, 2 пальца у рта. Как мандат охуевшего единоросса, как допрос, как усмешка мента. Как Лефорт.
Alles wird vorbeigehen, wie ein Maigewitter, wie ein Verhör, das Grinsen eines Polizisten, wie Sevastopol, Donetsk und Luhansk. Das geht bestimmt vorbei. Die russische Band Pornofilmi blickt auf eine lange Tradition zurück von regime- und systemkritischen Texten und Songs, den eben gehörten und das gleichnamige Album «Es geht vorbei» veröffentlichten sie vor 2 Jahren. Schon damals stand die Band auf einer damals noch geheimen schwarzen Liste der Regierung, einer Liste von unerwünschten Bands. Konzerte zu organisieren wurde immer schwieriger, Clubs und VeranstalterInnen standen unter Druck. Seit Kriegsbeginn sei alles noch viel schlimmer geworden, sagte die Band Pornofilmi kurz nach Kriegsbeginn gegenüber der Tageszeitung Taz.
Под капотом V12, на карте я за полночь. Мне давно уже не 18, суки, исполнилось только. Цвет как пчелка, жжж, цвет родной, прям так со стоком. Стрелка мчит за сутку, стрелки на дорогих колготках.
Seit März verbietet ein neuer Gesetzesparagraf in Russland die Verbreitung von jeglichen kritischen Informationen über den Krieg in der Ukraine oder eben über die sogenannte Militäroperation in der Ukraine. Wer es dennoch tut, riskiert bis zu 15 Jahre Haft. Die Situation für die russische Gegen- und Protestkultur habe sich markant verschlechtert, sagt die Journalistin Norma Schneider. Sie schreibt für verschiedene Medien über Literatur, oppositionelle Kultur und Gesellschaft in Russland.
Es ist wirklich insofern auch ein großer Unterschied zu vorher, dass der Staat da eben auch noch versucht hat, sich dann gegen kulturelle Formen selbst anzueignen, sie umzudeuten und dadurch dann weniger wirksam zu machen, statt einfach nur mit Repressionen zu denen zu begegnen. Also es kam nicht jeder sofort ins Gefängnis. Und jetzt ist ja auch sowas wie eine Demonstration gegen den Krieg und allein solche Äußerungen gegen den Krieg überhaupt nicht mehr möglich.
Bei Kriegsbeginn im Februar hatten sich noch eine ganze Reihe von russischen MusikerInnen öffentlich und dezidiert gegen den Krieg ausgesprochen und den Angriff auf ihren Social-Media-Kanälen klar verurteilt, sagt Norma Schneider.
Einige sind auf dann so Benefiz-Konzerttourneen im Ausland gegangen, also auch so populäre Rapper tatsächlich, die jetzt bekannter sind als so kleine Punkbands. Die haben dann auch eine recht große Fangemeinde und dadurch auch eine ziemliche Reichweite und haben die dann eben genutzt, um auch dieses Antikriegsstatement zu verbreiten, haben dann Spendenaktionen für die Leute in der Ukraine gemacht bei ihren Konzerten. Icepeak zum Beispiel, die haben Musikvideos aufgenommen, wo sie ziemlich deutlich dann gegen Krieg, gegen Repressionen sich positioniert haben.
Die Moskauer Band Icepeak übt ebenfalls seit Jahren Sozial- und Systemkritik mit ihrer teils verstörenden experimentell-elektronischen Musik und ihren beeindruckenden Kunstperformances. Icepeak solidarisierten sich mit den Protesten in Belarus und kritisierten Putins Reformen hin zu einem immer autokratischeren Führungsstil. Immer wieder gab es Intermezzos mit den Strafverfolgungsbehörden. Konzerte wurden abgesagt, Sängerin und Produzent wurden inhaftiert, auch sie standen auf der schwarzen Liste der Regierung. Mit dem Ukraine-Krieg haben die selbsternannten audiovisuellen TerroristInnen Russland definitiv den Rücken gekehrt. Repression gegen kritische Kunst und Musik gibt es schon seit Beginn der Ära Putin, betont Norma Schneider. Spürbar verschärft habe sich die Repression dann mit den lauten Debatten um Kunstfreiheit, Religion und Politik, ausgelöst von der feministischen Punkband Pussy Riot.
Aber es gab halt die ganze Zeit immer noch Spielräume, die die Leute dann nutzen konnten oder wo die Leute geguckt haben, was kann ich mich noch trauen, ich probiere es mal aus. Und manchmal wurden dann Sachen verboten, manchmal hat es Leute getroffen, die in Haft mussten, aber es war trotzdem immer noch ziemlich viel möglich.
Der Ukraine-Krieg aber habe die russische Protest- und Gegenkultur nun aus der Nische definitiv in den Untergrund verbannt. Oder ins Ausland, sagt Norma Schneider.
Also die sind ins Ausland gegangen, entweder erstmal dauerhaft oder zumindest jetzt nur für eine Konzerttournee, wo es dann unklar ist, wie es weitergeht. Und die, die noch in Russland sind, die keine Möglichkeit jetzt haben, auszureisen, die äußern sich dann auch viel zurückhaltender. Also die müssen nur noch wirklich aufpassen, was sie sagen, weil sonst kann es ziemlich harte Konsequenzen dann haben für sie.
Rabe Info.
Gleich werfen wir hier im Rabe Info einen Blick nach Brasilien. Vorher hören wir Musik aus Brasilien. Hier ist Burguesinha von Seu Jorge.
Cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, pinta de artista, saca dinheiro, vai de motorista, seu carro esporte, faz o ar na pista. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia, vai pra balada, no sapato destaca, com a sua tribo até de madrugada. Burguesinha, 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 só no filé.
Rabe Info.
Richtungswahl in Brasilien. Wird das lateinamerikanische Land auch in Zukunft von einem Rechtsextremen regiert? Der amtierende Präsident Jair Bolsonaro wird herausgefordert von Luiz Inácio Lula da Silva. Auch er besetzte bereits den Posten an der Spitze des Landes. Lula war von 2003 bis 2010 Präsident von Brasilien. Niklas Franzen ist freischaffender Journalist und lebt seit mehreren Jahren in Brasilien. Er hat ein Buch verfasst mit dem Titel «Brasilien über alles – Bolsonaro und die rechte Revolte». Katrin Hiss hat ihn gefragt, warum man den amtierenden Präsidenten Brasiliens als rechtsextrem bezeichnen darf.
Ja, ich glaube, da muss man sich zum einen die Geschichte dieses Mannes angucken. Bolsonaro kommt selbst aus dem Militär, also hat seine politische Karriere eigentlich beim Militär begonnen. Er ist ein Bewunderer der Militärdiktatur, die in Brasilien erst 1985 geendet hat. Er hat zum Beispiel auch Porträts von Folterknechten an der Wand hängen in seinem Büro. Und natürlich ist Bolsonaro auch ganz bekannt für seine homo- und transfeindlichen Ausfälle. Er hat sich in der Vergangenheit immer wieder rassistisch geäußert. Er hat in der Vergangenheit immer wieder Bewunderung für Diktatoren geäußert. Und natürlich auch seine Politik geht genau in diese Richtung. Also er versucht, Umweltbehörden zu zerschlagen. Er hat in der Corona-Pandemie ja eigentlich alles dafür getan, die Pandemie herunterzuspielen, zu leugnen. Meiner Meinung nach ist es total berechtigt, ihn als rechtsradikal oder auch rechtsextrem zu bezeichnen. Einige gehen sogar so weit, ihn als Faschisten zu bezeichnen. Ich halte mich da immer so ein bisschen raus aus der Diskussion. Ich bin selbst kein Historiker, aber ich glaube, Bolsonaro hat durchaus einige Elemente, die man auch als faschistisch bezeichnen kann. Also dieser konstante Angriffsmodus, also auch die Anstiftung oder die Aufrufung zu Gewalt und auch ganz deutlich symbolisch gibt es da auch einige Dinge, die Bolsonaro immer wieder tun, die uns an ganz, ganz dunkle Zeiten erinnern lassen.
Können Sie das ausführen? Was für Symbole sind das?
Zum Beispiel, dass Bolsonaro sich konstant so als Mann des Volkes inszeniert. Zum Teil hatte er wirklich auch eine relativ stabile Basis in der Bevölkerung und das führt dazu, dass Bolsonaro sehr oft sich zum Beispiel feiern lässt von seinen AnhängerInnen. Was er zum Beispiel sehr gerne macht, sind Motorradrallyes. Also da düst er dann zusammen mit tausenden AnhängerInnen über Autobahnen herunter. Das ist ganz klar auch eine Anspielung auf Mussolini, der das auch gerne gemacht hat. Er lässt sich dann auch oft spontan irgendwie am Strand blicken, lässt sich da von seinen AnhängerInnen feiern. Bolsonaro will eigentlich konstant zeigen, dass der Gros der Bevölkerung auf seiner Seite steht. Und deshalb ist diese Inszenierung oder dieses populäre Moment ganz wichtig für diesen Bolsonarismus, also für diese Bewegung, die durch den Präsidenten entfacht wurde.
Sein Herausforderer, Luiz Inácio da Silva, genannt Lula, war bereits Präsident von Brasilien von 2003 bis 2010. Für welche Werte steht denn Lula?
Ja, ich glaube, Lula kann man so als klassischen Sozialdemokraten bezeichnen. Was Lula schon immer gut konnte, ist eigentlich seine Fühler in alle Richtungen auszustrecken. Er hat schon die Tradition von Lulas oder auch seiner Partei kann man schon hat schon eine gewisse linke Tradition, also ganz wichtig für den Aufstieg der Arbeiterparteien in den 1980er Jahren war, dass da verschiedene Kräfte zusammengekommen sind, also befreiungstheologische Ansätze, also Teile so der linken katholischen Kirche, die Landlosenbewegung und auch vor allem die Gewerkschaftsbewegung. Also Lula ist selbst ein armer Landflüchtling. Er hat nur wenige Jahre die Schule besucht, ist dann aus dem nordöstlichen Bundesstaat Pernambuco nach São Paulo gezogen mit seiner Familie, hat dort in einem Autowerk gearbeitet, ist zum Gewerkschaftsführer aufgestiegen und so kam er erst in die Politik. Er hat es geschafft, Millionen BrasilianerInnen aus der extremen Armut zu holen. Er hat Bildungsprogramme für marginalisierte Gruppen eingeführt. In diesem Bereich hat er wirklich sehr große Fortschritte erzielt. In der Umweltpolitik wird auch die PT oder auch Lula scharf kritisiert. Also sie haben weiterhin auf Großprojekte gesetzt. Die haben nicht mit so einem Wirtschaftswachstum gebrochen, auf Kosten der Natur und auch indigener Schutzräume. Und in diesem Wahlkampf zeichnet sich so ein bisschen ein ambivalentes Bild wieder ab, was meiner Meinung nach auch Lula ganz gut charakterisiert. Auf der einen Seite sagt er, ja, wir müssen ein Indigenenministerium einrichten mit einer Indigenen oder einem Indigenen an der Spitze. Er hat auch die Nähe wieder zu sozialen Bewegungen gesucht. Er hat auch gesagt, er wird von so einer neoliberalen Schuldenbremse wieder abrücken. Auf der anderen Seite sucht er auch ganz klar die Nähe wieder zum Großkapital. Er hat einen Konservativen zum Vizepräsidentschaftskandidaten ernannt, also der ehemalige Gouverneur von São Paulo war. Und er sendet sozusagen Signale in beide Richtungen. Und ich glaube, da muss man sich natürlich aber auch die brasilianischen Kräfteverhältnisse angucken. Brasilien ist ein extrem konservatives Land. Mit einem allzu radikalen Wahlprogramm kann man in Brasilien keine Wahlen gewinnen. Und ich glaube, das ist auch genau die Rechnung Lulas. Und jetzt vielleicht ein bisschen anders als in anderen lateinamerikanischen Ländern, zum Beispiel in Chile oder in Kolumbien, wo ja gerade auch linke KandidatInnen die Wahlen gewonnen haben, wo da wirklich große oder massive soziale Bewegungen hinterstanden, ist die Situation in Brasilien ein bisschen anders. Die sozialen Bewegungen sind relativ schwach in den letzten Jahren und Lula kann sich nicht wirklich auf so eine Massenbewegung verlassen, wie das in anderen lateinamerikanischen Ländern der Fall ist.
Ja, am 2. Oktober nun also die Wahlen in Brasilien. Bolsonaro habe bereits mehrfach erklärt, die Ergebnisse nur im Falle seines eigenen Sieges anerkennen zu wollen, schreiben Sie in einem Artikel. Was bedeutet das konkret?
Ja, konkret bedeutet das, dass Bolsonaro konstant versucht, den demokratischen Wahlprozess zu delegitimieren. Welche Absicht jetzt dahinter steht oder was Bolsonaro versuchen könnte, da würde ich mich ein bisschen zurückhalten. Also man muss, glaube ich, anerkennen oder man muss sich die Situation jetzt vor Augen führen, dass Bolsonaro alles daran setzt, Lügen zu verbreiten über das demokratische Wahlsystem. Er sagt zum Beispiel auch, nur Gott könne ihn von der Präsidentschaft entfernen. Aber was jetzt genau passieren könnte während der Wahl, ist relativ schwer vorauszusehen. Man kann sagen, dass vor allen Dingen in den letzten Wochen eine ziemlich starke Gegenreaktion gegen diese Delegitimierungsversuche Bolsonaros eingeleitet wurden. Es hat zum Beispiel sich eine ziemlich ungewöhnliche Allianz gebildet. Die haben einen offenen Brief verfasst. Da sind ganz verschiedene Kräfte zusammengekommen. Ehemalige RichterInnen, PolitikerInnen, MusikerInnen, aber auch Teile des Großkapitals. Und die haben ein gemeinsames Manifest am vergangenen Donnerstag vorgestellt, wo sie dazu aufrufen, dass die Wahlergebnisse auf jeden Fall anerkannt werden müssen. Vertrauen in den demokratischen Wahlprozess ausdrücken. Und das ist für Bolsonaro gerade so schwierig oder dieses Manifest könnte ihn gerade so in Bedrängnis bringen, weil auch einige ehemalige Gefolgsleute Bolsonaros das unterzeichnet haben. Aber also ich würde sagen, die demokratischen Institutionen und auch insgesamt Brasilien würde ich als stabil genug einzuschätzen, auch bestimmten autoritären Experimenten Bolsonaros standzuhalten. Aber man muss leider sagen, es ist abzusehen, dass wenn Bolsonaro die Wahl verlieren wird, dass er irgendwas versuchen wird. Und dass er auf keinen Fall die Wahlergebnisse akzeptieren wird.
Niklas Franzen ist freischaffender Journalist und lebt seit mehreren Jahren in Brasilien. Er hat ein Buch verfasst mit dem Titel «Brasilien über alles – Bolsonaro und die rechte Revolte». Nächste Woche Mittwoch ist Franzen zu Gast in der Politbibliothek Holligerhof. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Wir haben eine stark gekürzte Version des Gesprächs gehört. Das ganze Interview gibt es online nachzuhören auf rabe.ch/info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info von heute Donnerstag, dem 25. August. Ein aktuelles Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Podcasts, Bilder und Links findet ihr auf rabe.ch/info. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall, Katrin Hiss und Radio Blau. Und am Mikrofon verabschiedet sich Carol Gücki. Merci fürs Zuhören. Habt's gut. Schöne.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.